Hurra, hurra, Distanz und Gloria ist wieder da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures neuen Lieblingspodcastes. Und mit mir in der Leitung ist ein Mann, der Fahnenflucht begangen hat. Er hat sich aus der Republik, der Deutschen Demokratischen Republik, abgesetzt und ist im Westen angekommen. Stett, du bist gerade auf erlaubten Besuch, hat man mir gesagt. Ist das richtig?
Ja, so kann man das sagen. Oh Gott, jetzt sehe ich ja gerade, ich habe übelst laut gesprochen. Tut mir leid für die, die ich gerade komplett aus dem Bett geholt habe.
Das ist gut, da werde ich gleich wach.
Ja.
Du bist also in Braunschweig, richtig?
Genau, ich bin in Braunschweig gerade.
Warum?
Bei familiärem Besuch von der lieben Familie meiner Frau, nämlich bei ihrem Vater. Und das ist tatsächlich so, dass das natürlich gecheckt werden muss, ob man sowas machen kann aktuell. Erstens mal ist ja jeder dazu angehalten, sehr vernünftig umzugehen und verantwortungsvoll zu sein. Das heißt, zuerst haben wir uns gefragt, können wir das machen? Können wir jetzt einfach hier rüberfahren und ihren Vater besuchen gehen? Ja, haben wir gesagt, weil wir zu dritt in einer Familie wohnen, also in einem Haushalt sind und er alleine wohnt. Deshalb ist es erstens gesetzlich möglich von der niedersächsischen Seite her und wir haben auch gesagt, ja, so kann man das machen.
Das heißt, ihr seid völlig konform unterwegs. Das ist ja erstmal gut zu wissen. Wie geht's dir, mein Lieber? Wir haben uns tatsächlich eine Woche jetzt nicht gehört. Wir haben geschrieben, dass wir unbedingt heute aufnehmen wollen, aber sonst haben wir wenig miteinander zu tun gehabt die letzte Woche.
Das ist richtig. Also ich meine, wir haben WhatsApp-Kontakt gehabt, aber ich bin auch kein besonders starker WhatsApp-Nutzer. Also ich schreibe immer zurück, aber oft dauert das auch lange. Und deshalb haben wir auch nicht sehr viel geschrieben, aber da habe ich gleich mal eine Frage an dich. Du hattest mir was geschickt, nämlich von ein paar Aufnahmen von der Zeit, als du mit in Amerika gewesen bist, wo wir mit einem Kumpel von mir geflogen sind. Und diese Aufnahmen hast du mit einem Soundtrack unterlegt und hast geschrieben, Masterclass bei Hans Zimmer, macht Spaß. Mhm. Ja, sag mal, gibt es da wirklich ein Video zur Masterclass oder hast du einfach den Stil übernommen? Weil es ist tatsächlich in diesem Stil.
Nein, ich habe tatsächlich ein unfassbar geiles Weihnachtsgeschenk gekriegt. Das ist keine Werbung an der Stelle, aber das heißt masterclass.com. Und das ist eine Seite, da kann man, keine Ahnung, wie viel, also man zahlt einmal den Betrag fürs Jahr und dann stehen einem so und so viele Masterclasses von verschiedenen Leuten offen. Also man meldet sich dann da an mit seinen Zugangsdaten und kann dann verschiedene Meisterklassen sich anschauen. Unter anderem gibt es da Menschenführung, dann gibt es da Meisterklassen zum Kochen, eben musikalische. Also man kann auch Jazz-Harmonisationen mit Herbie Hancock sich angucken. Unter anderem aber eben auch Filmmusik-Scoring mit Hans Zimmer. Und der führt einen dann ich glaube es sind 30 Stunden oder so, führt einen dann im Prinzip wie in so einer Meisterklasse, mit dem Unterschied, dass man halt nicht wirklich Fragen stellen kann, aber in so einem Videoguide durch, wie er halt vorgeht, wenn er Filme bemusiziert. Und das ist was mich schon lange reizt. Also ich komponiere ja gerne und ich habe auch schon immer mich sehr für Filmmusiken interessiert. Und und habe dann einfach verschiedene Techniken, die man dazu lernt, bestimmte Sachen, bestimmte Instrumentierungen einfach mal ausprobiert und das kam dann dabei raus. Ja,
so sieht's aus. Wie lang geht das Video? Sind das Videos, oder?
Ja, das sind immer so Kurzvideos und die gehen immer so von, ich glaube, das kürzeste sind nur 2,5 Minuten, aber das längste sind dann schon mal 25, 30 Minuten und das sind dann ungefähr 30 Stunden am Stück geschaut, wenn man es dann am Stück guckt. Aber das macht man ja nicht.
Pro Masterclass.
Genau. Also man kann auch kochen mit Gordon Ramsay und was weiß ich, sonst noch irgendwelches Zeug machen. Also wie gesagt, auch Jazz-Harmonisationen mit Herbie Hancock. Also da haben sich Granden die Klinke in die Hand gegeben bei den Aufzeichnungen für diese Sachen. Das ist natürlich alles voraufgezeichnet und folgt einem gewissen roten Faden, diese ganzen Meisterklassen. Aber es ist ein unfassbar cooles Geschenk, was ich da gekriegt habe von meinen Eltern und meinem Bruder. Und ich nutze das und es hilft mir sehr, weil du hast halt, also wenn du mal Leerlauf hast und wirklich gerade überhaupt nicht weißt, womit du dich beschäftigen kannst, dann kannst du dich da trotzdem bilden, obwohl du ja was konsumierst. Und das finde ich total cool.
Das ist großartig, vor allem jetzt gerade, wo du ja immer noch in Quarantäne sitzt.
So ist es. Und dazu,
aber es ist,
ich mag das, dass du so fantastische Überleitungen schaffst, ohne dass wir vorher sprechen.
Das war nicht geplant.
Nee, das war echt nicht geplant.
Das glaubt uns jetzt wieder keiner.
Nee, es ist aber wirklich gut, weil ich muss was erzählen. Das ist was passiert letzte Woche. Davon abgesehen, dass völlig unverhofft oder mehr oder weniger unverhofft eine Freundin bei mir am Balkon stand und wir uns über den Balkon ein bisschen unterhalten konnten, was sehr schön war in einer Zeit, wo man ja eigentlich niemanden sehen darf, hat es sich Folgendes zugetragen. Es klingelte so um 10 bei mir an der Tür und ich ging zur Gegensprechanlage und dann hieß es, ja, Gesundheitsamt Leipzig, wir würden gerne mal schauen, ob Sie zu Hause sind. Und dann, ja, kein Problem, kommen Sie her. Da war das ein Kollege von mir, der mir freundlicherweise und sehr, sehr lieb so eine Art Care-Paket vorbeigebracht hat mit verschiedenen, also mit Bananen, mit Zitronen, ein bisschen was Süßen, ein bisschen was zu trinken. Und das war ziemlich cool und unter anderem eben auch das A Cappella Quartett, was man ja bei uns auf dem neuen Instagram-Kanal Distanz und Gloria sehen kann, das Foto. Das hat er mir vorbeigebracht und wir schrieben dann danach, ich sage, Mensch, ich habe dir das total abgekauft, dass du das Gesundheitsamt bist und haben uns darüber so ein bisschen lustig gemacht und eine Stunde später klingelt es nochmal, Gesundheitsamt Leipzig, schönen guten Tag. Ich sage, ach komm, ihr wollt mich doch verarschen. Nee, wir sind es wirklich. Oh, hoppla. Und der fragte dann, Herr Polas, sind Sie zu Hause? Ich sage, na, ich bin ja gerade an der Gegensprechanlage. Kollege, wo soll ich sonst sein? Ja, da haben Sie eigentlich recht. Ja, und dann habe ich den kurz vom Balkon gewunken und dann hatte ich meine Ruhe. Aber es war sehr witzig. Und dann war, was haben wir heute? Heute ist Samstag. Ja, heute hat es nochmal geklingelt. War wieder das Gesundheitsamt da. Und wer da gegrüßt hat, war eine Mitarbeiterin vom Thomanerchor eigentlich. Und die werden ja, weil es städtische Angestellte sind, momentan in anderen Dingen eingesetzt, weil der Chor ja momentan gar nicht so richtig arbeiten darf. Da habe ich mich also auch sehr gefreut und das hat mich auch sehr überrascht. Also ich hatte diverse Begegnungen mit dem Gesundheitsamt oder eben mit dem Pseudo-Gesundheitsamt diese Woche und das war sehr witzig.
Ist es wirklich? Habt ihr euch dann eigentlich auch kurz noch unterhalten? Also oder sieht man sich da tatsächlich nur an der oder hört man sich nur an der Gegensprechanlage da?
Nee, ich habe denen gesagt, die müssen jetzt nicht hochkommen. Ich komme auf den Balkon. Ich bin ja hier erste Etage in meiner Höhle. Und habe den da kurz gewunken und da mal kurz drei Worte gewechselt. Aber das ist halt, die müssen ja mit Maske durch die Gegend rennen, da war das gar nicht mal so leicht. Aber
ja, kann ich verstehen.
Das war schon absurd, vor allem diese Frage, sind Sie zu Hause? Ja, natürlich bin ich zu Hause, wir sprechen ja gerade miteinander. Wie soll das denn sonst gehen?
Ja.
Ziemlich absurd, aber irgendwie witzig. Genau.
Ja, das es ist mir jetzt auch in letzter Zeit immer mal passiert, bei Zustelltouren, als ich Pakete ausgeliefert habe, dass Leute dann an der Gegensprechanlage sagen, ja, hier, wir sind gerade in Quarantäne, stellen Sie es bitte einfach nur vor die Tür. Das ist ja, was wir eigentlich nicht machen. Wir stellen das nicht eigentlich nur vor die Tür. Aber da müssen wir das ja machen, weil wir dürfen ja keinesfalls Kontakt mit dieser Person dann haben. Ja. Und das ist, da wird einem die Sache dann doch bewusst, wenn du das ab und zu mal gesagt bekommst, auch immer wieder, pro Tag mehrfach, oder auch beim Nachbarn klingelst und sagst, können Sie das Paket für den und den entgegennehmen und die dann sagen, nee, ist nicht so günstig, wir sind in Quarantäne, beziehungsweise wir haben hier einen positiven Fall in unserer Wohnung und du weißt, sie ist nur ein paar Meter weg von dir. Ja?
Na ja, klar.
Da merkst du das dann spätestens mal. Man kommt jetzt oft glücklicherweise nicht so in den direkten Kontakt mit Corona oder mit Covid-19-Erkrankungen, die meisten zumindest von uns glücklicherweise, aber so merkst du dann, okay, das ist was Echtes. Ich meine, das wusste ich auch vorher schon, dass das was Echtes ist, aber ihr kennt das ja, man spürt es dann mal wirklich so am eigenen Leib.
Ja, es kommt oft dieses Argument, lass uns das kurz noch zu Ende führen, den Gedanken, und dann das leidige C-Thema beiseite packen. Aber ja. Es kommt ja auch oft als Argument, ja, kennst du jemanden, der es hat? Ich kenne jetzt jemanden, der es hat. Ich kenne auch mehrere Leute, die es hatten. Es ist nicht angenehm. Das wünscht man keinem. Aber ich verstehe auch diese Argumentation nicht, weil ich meine, ich kenne auch niemanden, der Ebola hat. Ich kenne auch niemanden persönlich, der HIV hat oder HIV-positiv ist. Und trotzdem stelle ich die Existenz dieser Krankheiten ja nicht in Frage. Ist aber egal. Also, was mich interessiert, seit wann bist du in Braunschweig jetzt schon?
Seit gestern Abend.
Seit gestern. Ah ja, dann hast du das noch mitgekriegt.
Genau 24 Stunden eigentlich, kann man sagen.
Ich weiß nämlich nicht so richtig, hattest du mitgekriegt, dass es ein bisschen geschneit hatte in Leipzig? Also es war so...
Das ist also gar kein
ich
Ausdruck.
Hab so, ich habe so die ein oder andere Story mitgesehen, so bei WhatsApp oder bei Instagram. Ich hatte das Gefühl, es hat geschneit letzte Woche.
Ja, kann man so sagen. Also regelrecht viel und auch Schauer. Schneeschauer, was man ja gar nicht so oft erlebt, dass es so schauerigen Schnee gibt, also richtig viel auf einmal, hatten wir ziemlich viel. Wir haben auch einen sehr, sehr schönen Schneemann gebaut.
Ah ja, es gab auch
ein bisschen stolz drauf.
Es gab auch ein wohl relativ seltenes Naturspektakel. nämlich Gewitter mit Schnee. Und ich muss sagen, nichts beraubt dem Gewitter so sehr seine Autorität wie Schnee. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich konnte das Gewitter überhaupt nicht ernst nehmen, weil
Ich musste es doch ernst nehmen, weil ich nämlich gerade zu dem Zeitpunkt, wo es gewittert und geschauert, also Showering Snow nennen wir das in der Fliegerei, als es das gerade gemacht hat, da war ich mit dem Auto unterwegs. Ich war bei der Polizei, anderes Thema. Wenn mir was geklaut wurde, musste ich das melden. Und als ich gerade so drin saß, vorher, ich bin mit dem Auto hingefahren, vorher alles normal, kein Schnee auf der Straße und so. Und nach einer Dreiviertelstunde komme ich da raus, alles weiß. Und ich habe auch nichts gesehen, weil es plötzlich diesen übelsten Schneesturm da gab. Und dann fuhr ich da zurück und es war ein ganz seltsames Fahren, weil das alles frisch geschneit hatte, komplett weiß war, natürlich noch nichts geschoben war und dann blitzt das und donnert zwischendurch. Und ich habe es schon ernst genommen, muss ich sagen, deshalb.
Na, ich
Aber wenn du
habe
natürlich warm im Haus sitzt, dann nicht.
ja, ich habe es nur von drinnen gesehen und fand es irgendwie niedlich. Also ich habe selten ein Gewitter so niedlich empfunden wie dieses. Also ich meine, es hat gewindet, okay, aber auch hin und wieder mal geblitzt und auch relativ nah. Aber der Schnee, der hat das irgendwie total abgeschwächt in meiner Wahrnehmung. Na gut.
Ja, also fürs Fliegen, wie gesagt, sehr gefährlich, solche Situationen.
Fliegen ist ein gutes Stichwort. Ich wurde nämlich
Ach so.
gefragt, was du später mal für einen Flugzeugtyp fliegen möchtest. Wobei, da muss man vielleicht eine Frage vorschießen. Das ist ja so ein bisschen sowas wie die Gretchenfrage bei euch, von der ich übrigens immer dachte, das heißt Grätchenfrage, weil Religion ja so mit Fisch, also die Christenheit, ist ja der Fisch so dieses Symbol dafür. Und da dachte ich immer, dass die Grätchenfrage deswegen Grätchenfrage heißt, weil die Gräten den Fisch im Prinzip ja aufrecht halten. Also ein bisschen verquerer Gedankengang, bis ich dann irgendwann Faust gelesen habe und festgestellt habe, ja, okay, es heißt Gretchenfrage. Lieber Airbus oder lieber Boeing? Und jetzt sei bitte nicht politisch korrekt, du musst dich entscheiden.
Boeing.
Und echt, das finde ich interessant. Aber das kam jetzt auch unverhofft wie aus der Pistole geschossen.
Ja, ich sollte mich ja entscheiden. Also, ne, nicht politisch korrekt sein, sondern das, wenn ich die Wahl hätte, wenn ich da eine 737 oder ein A320, übrigens der gleichen Gewichtsklasse, deshalb sage ich das so, stehen hätte, dann würde ich mich in die 737 lieber setzen. Und man kann das nicht erklären, warum. Also, es gibt viele Dinge, die für das eine sprechen, die gegen das eine sprechen und wiederum die für das andere sprechen und gegen das andere. Also Boeing oder Airbus.
Was ich bei Boeing nie verstanden habe, aber das ist ja auch keine deutsche, das sind ja beides, glaube ich, keine deutsche Firmen,
Naja, also Boeing ist ja eine amerikanische Firma mit Sitz in Seattle.
ja.
Also beziehungsweise das größte Werk ist dort auch. Und Airbus ist eigentlich ein Konglomerat aus europäischen Firmen.
Ja.
So ist das eigentlich gestrickt.
Nee,
Das ist also eine europäische Firma, wenn man es so will.
was mich bei Boeing immer ein bisschen irritiert, ist, dass wenn man das Deutsch ausspricht, es klingt wie das Geräusch, wenn was runterfällt.
Naja.
Boing. Und das, also, da habe ich mich immer gefragt, ob das marketingtechnisch jetzt der sinnvollste Name für ein Flugzeug ist, aber gut, das möge jeder für sich selber
Ist ein
entscheiden.
Name,
Ja.
ist ein Nachname von dem Flugzeugbauer.
Ach, wirklich?
Ja, Tatsache. Ich
Aha.
habe leider den Vornamen, weiß ich jetzt nicht mehr, das kann ich ja nochmal nachgucken. Ist jedenfalls
Nennen wir ihn
der Nachname des
Joachim.
Gründers. Ja, ich glaube, die hat auch vorher Boote gebaut in
Joachim, wir
Seattle.
nennen ihn einfach Joachim Boeing.
Können wir ja machen, genau. Hat in Seattle vorher in so einer Werft, also auch Flugboote dann versucht zu bauen und später dann aber eben Flugzeuge.
So, kommen wir jetzt aber auf die Frage zurück. Welchen
Ja.
Flugzeugtyp möchtest du später mal fliegen? Also lieber
Naja,
Langstrecke,
Boeing.
lieber kurze
Ach
Strecke,
so.
lieber, keine Ahnung, Cessna, lieber, also komm da mal mit was um die Ecke.
Also mein größtes Ziel war es und ist es eigentlich immer noch, mal Boeing 747 zu fliegen. Aber die ist ja natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie schneller abgesägt worden als gedacht. Also es war eh klar, dass das Zeitalter der vierstrahligen Jets irgendwann endet. Also wie
Das
A380
klingt wie
und
so ein
747,
Dinosaurier.
A340. Ja, irgendwie ist es das ja auch. Ich meine, das ist ein ganz langes Zeitalter. Die 747 ist schon über 50 Jahre alt, die Entwicklung. 1969 ist die zum ersten Mal geflogen. Und also ist schon über 50 Jahre, 52 Jahre alt fast, hat das Fliegen erst für so die gemeine Person, also Normalverdiener, sage ich jetzt mal, zugänglich gemacht. Das war vorher nicht so möglich. Dadurch, dass da so viele Menschen reingepasst haben, konnte man sehr, sehr viel kostengünstiger fliegen und sehr viel kostengünstiger auch weiterfliegen mit sehr vielen Menschen als vorher. Und man sieht allein daran, dass sie so lange, dass ein Flugzeugtyp so lange durchgehalten hat auf dem Markt, daran sieht man, was für eine Bedeutung die auch hatte, die 747. Und was es auch für einen Fortschritt gewesen ist für die Luftfahrt.
Ja, nicht zuletzt ist es ja auch einfach sehr komfortabel für den Passagier. Also wir sind ja auch das eine oder andere Mal 747 oder A380 geflogen. Da hast du schon einfach mehr Platz als in so einer kleineren Maschine.
Und ja, auch was rumlaufen im Flieger.
Was für jemanden wie mich auch immer noch ganz wichtig ist, man merkt nicht jedes Luftloch. Also du hast ein bisschen eine größere Karenz, bevor es dann wirklich anfängt zu wackeln. Und das ist ganz angenehm.
Genau, das liegt an der größeren Trägheit von den Flugzeugen. Je mehr Masse du hast, desto träger sind die Gegenüberbewegungen.
Genau.
Jawohl. Also das war eigentlich immer mein Wunsch. Ich war tatsächlich nie so darauf aus, mal A380 zu fliegen. Das sind ja viele. Aber als ich an die Flugschule gekommen bin, habe ich auch gemerkt, dass es da noch ganz andere Spezialisten gibt, die gerne A330 fliegen wollen. Auch ein sehr, sehr altes Flugzeug schon. Von Entwicklung her wird immer noch gebaut, aber von der Entwicklung her relativ alt schon. Und hat auch nur zwei Triebwerke und ist etwas kleineres Langstreckenflugzeug. Und da bin ich eigentlich, auf der Seite bin ich gar nicht so sehr. 747 war eigentlich immer so mein Ziel, Langstrecke sozusagen. Ich finde, Langstrecke hat immer was Mysteriöses, weil du steigst in ein, also mindestens aus Passagiersicht, du steigst in eine Röhre ein, in ein Flugzeug. Ja, ist eine Maschine, ist ja eine große Maschine, eine Transportmaschine. Steigst da ein mit noch ganz vielen anderen Menschen in deiner Kultur, in deiner Heimat. Und dann gibt es da einen unglaublichen Energieaufwand, der dich in die Luft befördert, 12 Kilometer hoch. Dann fliegst du da einen ganzen Tag lang und steigst da wieder aus und bist ganz woanders. In ganz anderen Kulturwelt, bei ganz anderen Menschen, auf einem anderen Teil der Erde, sehr, sehr weit weg. Und du kannst überhaupt nicht einschätzen mit dem menschlichen Verstand, so, was eigentlich gerade passiert ist, wie weit du geflogen bist. Und was das für eine Distanz ist.
Was ich ja vor allem irgendwie immer total krass und auch irgendwie unerklärlich finde, ist, wenn man in so einem Flugzeug sitzt, das sind ja, keine Ahnung, 800, 900 km/h, mit denen das Ding dort durch die Gegend reist. Und du selber bist ja im Prinzip auch so schnell, aber du kriegst es halt null mit.
Das ist eine Frage der Relativbewegung.
Das übersteigt irgendwie jedes Mal wieder meinen eigenen Horizont, so ein bisschen das physikalische Geschehen dann dahinter. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also mal davon abgesehen, wie diese 100 Tonnen oder wie viel das dann ist, oder was wiegt eine 747?
Da triffst du mich. Das weiß ich nicht genau. Das ist irgendwas in einem Bereich mit drei Zahlenstellen. Also drei Stellen
aber das sind
vor den Tonnenzeichen.
Das sind ja Gewichte, also die in die Luft zu kriegen, das wird mir immer ein Rätsel bleiben, wie das am Ende funktioniert. Genau, das ist schon echt faszinierend.
Ich kann eine Hausnummer geben. Ein ähnlich großes Flugzeug, noch ein bisschen größer noch als die 747, ist ja der A380, den kennen ja viele. Der hat eine maximale Startmasse von 560 Tonnen. Ja. Und etwa in dem Bereich bewegt sich auch die 747. Ja,
wie ich an einem guten Dienstag, ne?
Ja.
Ja. Wir müssen von letzter Woche noch was aufklären. Mal gucken, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Wir hatten
Hausaufgaben?
Ja, siehst du, das ist immer so. Das war in der Schule auch immer so, ne? Hausaufgaben?
Kann ich von dir abschreiben.
Wir hatten Hausaufgaben. Jetzt mal Hefte raus, wir kontrollieren. Steht der Unterschied zwischen Hasen und Kaninchen?
Ja, pass mal auf, das habe ich gelesen. Ich habe das gerade erst gelesen. Und zwar hat jemand geschrieben, uns, dass der Unterschied zwischen Hasen und Kaninchen hauptsächlich die Größe und die Länge der Ohren sind.
Ja, genauso habe ich es auch rausgefunden, beziehungsweise wurde es mir zugetragen.
Ich habe es auch von derselben Quelle wie du.
Ach so, okay, verstehe.
Ja. Es wurde uns auf unserem Instagram-Kanal geschrieben oder auf deinem Instagram-Kanal, glaube ich.
Was mich dann aber noch interessiert ist, wie geht es C4 und Windrose?
Ja, das ist also eine besondere Geschichte. Es ist ja so, dass wir die Windrose ja gedeckt hatten, decken haben lassen von C4 und jetzt in den letzten Tagen der Geburtstermin anstand. Und sie hat auch 5 wunderschöne, niedliche Kaninchen geboren, aber leider verworfen. Das heißt, die waren bereits tot, als sie zur Welt gekommen sind.
Oh nein.
Sehr, sehr traurig, aber das kann passieren und insbesondere bei jungen Häsinnen, wenn die das erste Mal werfen, besteht die Möglichkeit, dass das passiert. Also es ist nicht der Regelfall, es kann aber sein. Und das ist natürlich sehr traurig gewesen. Andererseits wissen wir, dass das beim Züchten passieren kann. Das haben uns andere Züchter auch gesagt. Elisa ist im Zuchtverein und die Züchter haben auch gemeint, dass das immer mal passiert.
Das sorgt jetzt aus zweierlei Gründen für Bestürzung auf meiner Seite. Zum einen, weil das natürlich sehr traurig ist für die Kleinen. Zum anderen, weil ich dann die Pointe, die ich eigentlich auch zurechtgelegt hatte, noch ein bisschen aufschieben muss.
Okay, da gut, dann hebst du dir in vier Wochen
auf. Ja, ich würde gerade sagen, da müssen wir dann mal abwarten, was passiert.
Städte. Genau, also wir haben sie gleich wieder decken lassen. Das heißt, das müsste schon funktionieren. Das
ist ein bisschen wie, wenn man vom Pferd fällt, sollen wir ja gleich nochmal, also sollen wir gleich wieder aufsteigen, nicht wahr?
Da haben wir uns aber auch informiert, ob das denn gut ist, weil man weiß ja, ich zumindest wusste ja nicht, ob das gut ist, gleich, also sie wieder decken zu lassen. Vor allem auch, was die in Anführungsstrichen Psychologie des Hasen betrifft. Ob das für die Häsin gut ist oder eben nicht.
Verstehe.
Aber es ist scheinbar okay.
Na, wenn es okay ist, dann ist es ja okay, nicht wahr? Eins gleich eins.
Hat sie auch bereitwillig machen lassen mit sich und sie hat sich auch sehr gefreut scheinbar.
Na dann. Ich habe noch einen schönen Fakt zu Panda-Bären. Wir hatten damit ja mal ein bisschen gesprochen, weil die ja doch so verschiedene Dinge hatten, auch im Zusammenhang mit Kaninchen damals. Panda-Bären pinkeln nämlich im Handstand. Und kannst du dir denken, warum das so ist?
Es hat bestimmt was damit zu tun, dass sie entweder irgendwas markieren wollen oder zweitens, dass es angenehmer ist vielleicht.
Hm? Also inwiefern das angenehmer sein soll, das müsste mir mal jemand erklären. Aber mit These Nummer 1 warst du sehr gut unterwegs. Also die machen das deswegen, weil sie damit höher kommen. Und dann also eventuelle Rivalpandas, dann denken, oha, das ist aber ein großer Bär. Da gehe ich lieber nicht hin.
Ach so.
Also ich finde das äußerst lustig. Und dann haben wir was geschafft, Stett. Wir sind einfach jetzt schon so einflussreich, es ist der Hammer. Weißt du, welches Tier das Tier des Jahres 2021 ist?
Natürlich. Natürlich, ist doch ganz klar. Das ist doch komplett klar.
Der Seeotter.
Fischotter, dachte ich.
Nee, ich glaube der Seeotter.
Seeotter? Okay, auf jeden Fall ein Otter. Ja. Und das ist natürlich nice.
Das ist natürlich nur auf uns zurückzuführen, weil wir dieses Tier hier groß machen. Das ist natürlich ganz klar. Wir sind auf dem besten Wege, sehr einflussreich zu werden als Podcast und wir freuen uns über jede Zuhörerin, über jeden Zuhörer, der uns dabei unterstützt. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt auch den Begleitkanal auf Instagram und da folgt ihr uns ja auch schon fleißig und gebt uns Feedback. Das ist sehr schön. Macht das weiter. Wir werden auch weitere Sachen beeinflussen, nicht nur die Wahl des Tieres des Jahres. Aber da haben wir schon großartige Arbeit geleistet, finde ich an der Stelle. Würde ich uns mal virtuell auf die Schulter klopfen. Ansonsten, was ist sonst passiert, Stett? Armin Laschet ist CDU-Vorstand. Das ist irgendwie sehr beruhigend. Dann kann Friedrich Merz jetzt weiter sein Geld zählen und Norbert Röttgen sich weiter mit seiner Strahlung beschäftigen.
Ach so.
ja, und sonst... Was gibt es von deiner Seite noch? Was hast du diese Woche noch so gehabt und erlebt?
Tatsächlich einiges. Ich habe zwei relativ anstrengende Arbeitstage gehabt. An dem einen Arbeitstag, es war ausgerechnet auch der 13., ja, habe ich auch noch einen Unfall gehabt. Toll.
Was? Aber mit dem Auto?
Ja.
Oder?
Mit dem Postauto. Hey. Ja. War nicht so schön passiert, aber eben, weil man, das war ausgerechnet natürlich beim Einparken und so, wenn man da 20 Mal einparkt und ausparkt mit diesem Riesenkasten, kann das mal passieren, dass man sich verschätzt. Ich habe mich natürlich ultra geärgert und glücklicherweise waren die Leute im Büro relativ freundlich zu mir und gesagt, ja gut, Mensch, das kann passieren, aber du kennst mich, ich bin da... Ich gebe mich mit so einer Antwort nicht zufrieden. Ich versuche dann zu überlegen, ja, woran hat es gelegen, wie kannst du es nächstes Mal vermeiden?
Gut, woran hattet ihr legen?
Woran hattet ihr legen? Das fragt man sich dann immer. Ja. Ja. Naja,
aber es ist alles gut gegangen, es ist nur ein Blechschaden.
Es ist bei dir ein Dachschaden. Alles gut gegangen, nur Blechschaden, Dachschaden hatte ich vorher schon. Sehr gut. Insofern hat sich da nicht viel verändert. Außer, dass ich jetzt ein bisschen das Auto deutlich besser einschätzen kann und weiß, wo die Grenzen sind.
Da hatte ich, als ich bei Amakot angefangen habe, auch mal ein sehr traumatisches Erlebnis. Und zwar habe ich mich lange gedrückt, unseren Tourbus zu fahren. Das ist so ein T6, so ein VW. Und wenn man den halt noch nie gefahren ist, dann ist das natürlich ein relativ großes Gerät. Und das war so, ich glaube, 2014. Also ich habe mich relativ lange rausreden können und gesagt, naja, das ist mir nicht so geheuer. Und irgendwann war ich dann aber doch dran, ich musste dann doch mal fahren. Das war nach einem Konzert in Bochum, das weiß ich noch genau. Da haben wir 7 Todsünden von Weil gemacht mit Bochumer Sinfonikern. Und hinterher wollten wir wieder nach Hause fahren. Und dann standen wir an der Ampel. Und die Ampel war rot, wir standen aber an der falschen Spur. Ich dachte, naja, was mache ich jetzt? Und einer meiner Kollegen, ich nenne keinen Namen, sagte, hinten ist frei, du kannst noch zurücksetzen. Problem war, mir war so dicht ein Auto aufgefahren, dass ich den im Rückspiegel nicht gesehen habe. Und bin dem aber richtig schön hinten dran gefahren, also beziehungsweise vorne dran, im Rückwärtsgang. Das heißt, in einer meiner ersten Fahrten habe ich direkt einen Unfall verursacht. Zum Glück nichts passiert, es war auch kein wirklicher Blechschaden, es war nur Stoßstange an Stoßstange. Aber es hat jetzt nicht die schönsten Erinnerungen ausgelöst. Also ich kann das ein bisschen nachfühlen, wie das dann so ist. Aber ich glaube, seitdem war nicht mehr viel, was Unfälle angeht.
Ich habe glücklicherweise bis jetzt auch noch nie Unfälle mit einem eigenen Auto gehabt.
Nee, auch nicht. Wir sind einfach zu gute Fahrer.
Wahrscheinlich, daran wird es liegen.
Du, ich habe was gelesen. Ich mache mich ja momentan ein bisschen schlau, weil ich habe ja Zeit dazu, mich ein bisschen schlauer zu machen. Ich lese Dinge. Und ich würde dir gerne was vorlesen. Kurzen Abschnitt und dann.
Also kann passieren, dass ich hinterher dann nicht mehr antworte, weil ich eingeschlafen bin.
Ja. Nee, ist ganz kurz. Aber
Deshalb.
Ich muss dich in Kenntnis setzen, weil sonst geht meine Anschlussfrage dann nicht. Also der Auszug ist aus der Biografie von Kurt Masur, ein sehr bedeutender Dirigent. Wer ihn nicht kennt, stoppe bitte an der Stelle den Podcast und google erstmal schnell und mach dich ein bisschen schlau. Sehr bedeutender Mann. Und in seiner Biografie, geschrieben von Johannes Forner, gibt es einen Absatz, der besagt, also es geht um das Leipziger Bachorchester, das 1972 in Chile war, wenn ich mich richtig erinnere. Ja genau, war eine Chile-Reise. Und da heißt es, bei ihrer nächsten Tournee, also des Bachorchesters, 1972 gar wurden sie mit ihrem Namenspatron verwechselt, wie der Dramaturg Claudius Böhm berichtet. Für den Flug von Kolumbiens Hauptstadt Bogota nach Medellin war statt der benötigten 30 Plätze nur einer reserviert, und zwar für Senor Bach aus Leipzig. Aber Johann Sebastian Bach kam nicht. Stett, jetzt ist meine Frage, was fliegt Bach? Meinst du, Bach würde Echo fliegen? Nee, ne?
Bach würde natürlich Echo fliegen.
Meinst du? Nee, das glaube ich nicht.
Der würde, Bach also, ist doch kein...
Der würde doch nicht in der Ökonomie fliegen.
Also, ich weiß nicht, das ist wirklich schwer zu sagen.
Ich glaube,
Bach ist auch in der Postkutsche gefahren.
Ja, ich glaube, der wäre nicht so dekadent
First Class. Mit 62 Jahren.
Ich glaube, der wäre nicht so dekadent First Class zu fliegen, aber nee, weißt du was? Bach fliegt Business.
Denkst du?
Ja. Ein schöner Folgentitel.
Stimmt, Bach ist ja eigentlich ja, ne?
Bach fliegt Business.
Bach ist ja auch ein ziemlich. Es ist ja auch ein Geschäftsmann gewesen.
Ne? Ja, ich denke auch, das wäre auch das Maximale, was er aus der Leipziger Stadtverwaltung hätte rausquetschen können, an Geldzuschüssen. Ich glaube, die hätten ihm keine First Class spendiert. Ich denke, wenn, dann wäre er Business Class geflogen.
Naja, First Class ist ja auch, habe ich mich neulich erst mit einer Freundin drüber unterhalten, warum Leute First Class fliegen. Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich selbst bin es noch nicht geflogen. Ich weiß aber, dass es nur ganz wenig First-Class-Sitze in einem großen Flieger gibt, wenn es überhaupt welche gibt. Es gibt auch gar nicht in allen Flugzeugen First-Class-Flieger, First-Class-Plätze. Und da sind dann irgendwie nur 4 bis 8 Plätze. Und warum Leute First-Class fliegen? Vor allem aus dem Grund, weil sie nicht gesehen werden wollen. Weil sie nicht, weil sie sehr bekannt sind und da ein bisschen Ruhe wollen. Das ist einer der Hauptgründe, warum Leute First Class fliegen und weil sie eine persönliche Betreuung bekommen.
Ich wollte gerade sagen, machen wir uns nichts vor.
Bisschen, also das ist auch einfach sehr aus Luxus.
Ich meine, ich bin auch noch nie First Class geflogen, aber ich bin das ein oder andere Mal, ich durfte das ein oder andere Mal Business fliegen, manches auch natürlich aus eigener Tasche. Und das ist schon was anderes. Also es ist schon sehr entspannt.
Ganz was anderes, na klar. Also der Sprung von Economy zu Business ist enorm.
Braucht man aber auch gar nicht preislich unbedingt. Also ich finde, dass diese Eco Plus, die Lufthansa da eingeführt hat, das ist schon nicht so sinnfrei. Also das ist schon echt schön.
Andere Airlines auch übrigens.
Ja, aber allein...
alle gleichstellen
hier. Ja, aber alleine so ein bisschen mehr Platz zu haben und 2 Flaschen Wasser zu kriegen, 0,5 auf dem Langstreckenflug, das ist schon viel wert.
Glücklicherweise bekommt man das ja auf den meisten Airlines auch so an der Economy mittlerweile. Ja, also es ist sehr schwierig zu sagen, was die Beweggründe von Menschen sind, warum sie spezielle Buchungsklassen wählen. Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also bei Business ist es ja auch oft so, dass Menschen sagen, ich muss Business buchen, weil ich direkt an dem Tag, an dem ich ankomme, nachdem ich 12 Stunden geflogen bin, einen Vortrag halte und ich muss nach dem Flug erholt sein. Und diese Menschen können sich in der Economy Class nicht so gut erholen. Ich bin zum Beispiel so einer, wenn ich aus einem Economy-Flug aussteige, brauche ich erstmal einen Tag, also zumindest nach einem sehr, sehr langen, um mich zu erholen. Es gibt allerdings auch Leute, die steigen ein, Economy Class, Business Class, First Class, völlig egal, und schlafen 10 Stunden hintereinander und wachen auf und sind erholt. Unglaublich. Also ich gehöre nicht dazu.
Nee, das kann ich auch nicht. Aber ich kann grundsätzlich nicht schlafen in Bewegungsmitteln, weil ich habe so eine Grundunruhe, die lässt mich dann nicht zur Ruhe kommen. Und also entweder ich bin dann völlig besoffen, das kommt aber relativ selten vor, oder ich bin einfach völlig übermüdet, sonst gibt es eigentlich kaum eine Chance, dass ich in irgendeinem Transportmittel schlafe. Aber ich bin zum Glück ja nicht so riesig. Das heißt, ich habe jetzt auch nicht so den wahnsinnigen oder das große Problem mit irgendwie Beinfreiheit oder so in Fliegern. Also das wäre schon was anderes, wenn ich mit Smart fliegen würde, aber das ist jetzt nicht der Fall. Insofern.
Der kann nicht fliegen, wollte ich nochmal kurz sagen.
Noch nicht, wer weiß, was da noch kommt. Das neue große Ding, sage ich dir.
Ja, können wir ja mal überlegen, ob wir das vielleicht aufbauen wollen. Ja.
Du meinst so im Sinne eines Startups, der fliegende Smart. Mhm.
Und dann machen wir hier Werbung für uns.
Ja. Also insofern, das macht für mich jetzt nicht den großen Unterschied, so rein von der körperlichen Konstitution, ob ich jetzt Business oder Eco fliege. Aber es ist schon schön, einfach so ein bisschen bemuttert zu werden, geben wir es doch zu. Ist doch herrlich, wenn immer mal jemand vorbeikommt und fragt, ob man noch bei Sinnen ist.
Weil wir noch kurz beim Fliegen sind, ich wollte noch 2, 3 Sachen nachliefern. Ja?
Ja.
Gibst du mir die Chance? Liefer mal. Pass mal auf, da muss ich jetzt hier nämlich kurz nochmal in mein schlaues Buch reingucken. Ich habe ja letztes Mal erzählt, wo du mich gefragt hattest, ob es beim Fliegen auch Vorflugsregeln gibt. Ja?
Oh ja.
Da waren mir ja direkt jetzt nicht so viele geläufig, außer zum Beispiel, dass es ein Rechts vor Links gibt und dass Motorflugzeuge grundsätzlich Seglern ausweichen müssen. So, und da habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Und zwar in dem Anhang Nummer 2 zur Chicago Convention von 1944, wo die sogenannte International Civil Aviation Organization gegründet wurde, genannt ICAO, BAM.
Weißt du Bescheid?
Ja, nicht BAM natürlich hinten dran. Und dieser Annex Nummer 2 heißt Rules of the Air und da steht zum Beispiel, dass wir das, was ich gesagt hatte, rechts vor links, und dass Motorflugzeuge Segelflugzeugen ausweichen müssen, aber auch, dass sie nicht nur Segelflugzeugen, sondern auch Luftschiffen und Ballons ausweichen müssen. Und Luftschiffe wiederum Seglern und Ballons. Und Seglern müssen Ballons ausweichen, ne? Weißt du Bescheid, ja? Das ist relativ genau alles spezifiziert, ja? Das ist also nicht einfach nur rechts vor links, sondern auch, dass man da einen Unterschied hat.
Weißt du, was
wir... Dass man eben zum Beispiel festlegen müsste, dass auch ein SUV einem Fahrrad ausweichen muss, in jedem Fall.
Aber weißt du, was heutzutage nicht mehr so die Relevanz hat, wie damals, als die Regeln gemacht wurden?
Luftschiffe?
Ja, Luftschiffe.
Wahrscheinlich, ja. Aber es gibt auch immer noch welche, die auch zugelassen sind.
Ja, sieht man ja aber de facto nie mehr. Also
selten.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Luftschiff gesehen habe. Sehr ewig, ja. Man nennt sie auch Zeppelin.
Nein, die sind auch heute. Ja.
Ist eigentlich ein Unterschied? Nee. Ne?
Ein Zeppelin? Nee. Das ist ein.
Ja, Luftschiff ist
ein Trivialname.
Ja, genau.
Ja.
Einfach
da. Und dann gibt es ja auch noch, Regeln, wie man überholt. Ist relativ schwierig zu verstehen, da muss man sich 3-mal durchlesen.
Ich wüsste jetzt auch nicht, warum sich Linienflugzeuge gegenseitig überholen sollen.
Es geht ja nicht nur um Linienflugzeuge, es geht ja auch um solche kleinere Flugzeuge, wo das eine einfach schneller ist als das andere und dann nicht, auch teilweise gar nicht langsamer fliegen kann, weil beim Fliegen geht es ja darum, dass du nur mit einer bestimmten Geschwindigkeit tatsächlich Auftrieb erzeugen kannst. Hm. Und je schwerer das Flugzeug wird, desto schneller muss es fliegen. Und dann muss es eventuell mal ein langsameres überholen. Und da gibt es auch zum Beispiel beim Landen ist es so, dass du niemals ein Flugzeug, dass das Flugzeug Vorflugsrecht hat, was unter dir fliegt, wenn zwei Flugzeuge auf dieselbe Landebahn anfliegen zum Beispiel. Oder natürlich, wenn es eins ist, was gerade eine Notlandung macht, das hat natürlich auch Vorflugsrecht.
Ja, wäre auch doof, finde ich.
Ja, es wäre blöd, wenn nicht, ne?
Wir haben hier einen Notfall, einen Notfall. Nee, sie können nicht landen. Da kommt erst noch eine 737 aus
Papua-Neuguinea. Genau. Übrigens, was das rechts vor links betrifft, Fun Fact, das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sagen will, für die Leute, die sich jetzt schon langweilen. ich hatte ja auch noch gesagt, dass damit man erkennen kann, ob das Flugzeug jetzt von rechts kommt oder ob es Richtung rechts fliegt, dass die links und rechts unterschiedliche Lichter haben. Ja, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man muss sich jetzt mal, Achtung, Vorstellungsvermögen, du sitzt in einem Flugzeug, fliegst geradeaus und rechts von dir ist ein anderes Flugzeug und du siehst Licht, ja, und du siehst dort ein rotes Licht, dann bedeutet das, dass das die linke Flügelspitze von dem Flugzeug ist, was da rechts von dir ist. Das heißt,
das ist also tendenziell,
es hat Vorflugsrecht.
Das ist tendenziell gut.
Genau, das heißt, es ist sogar so eingerichtet, dass quasi das ist ein Ampelprinzip. Ja,
ach,
wenn du ein rotes Licht siehst, musst du das Flugzeug, was von rechts kommt, vorlassen.
Haben die dann auch, haben die da so Ampelmännchen oder Ampelfrauchen?
Nein, das ist noch nicht erfunden, leider, nein. Und wenn du quasi das Flugzeug von links kommt, also du Vorflugsrecht hast, siehst du ein grünes Licht, ist das nicht geil?
Das ist ja herrlich. Da hat ja regelrecht jemand mitgedacht, Mensch.
Ja. Das ist doch, was der Hörer wissen will.
Das ist es ja. Da kannst du dann, das ist jetzt der Auftrag für alle, die irgendwann, wenn es mal wieder geht und es vielleicht dann auch etwas klimaneutraler ist, da müssen wir auch irgendwann mal noch drauf zu sprechen kommen, könnt ihr dann mal Ausschau halten und könnt das ja mal fotografieren. Denn fotografieren darf man im Flugzeug, nur ohne Blitz, glaube ich. Und dann fotografiert er da einfach mal so ein rotes Licht. Ich habe was gefunden, weil du gerade auch noch beim Fliegen bist. Ich habe beim Durchscrollen, also wenn man so ein bisschen Zeit hat, dann scrollt man ja manchmal seine Fotos durch auf dem Handy, bin ich auf ein Video gestoßen von uns beiden aus dem Grand Canyon. Wir haben ja so einen Roadtrip gemacht, so Dinge, die man normalerweise eigentlich erst in der Midlife-Crisis macht, sind über die Route 66 zum Grand Canyon gefahren. Und da gibt es ein schönes Video, kannst du dich daran erinnern, wo du auf einmal im Video stattfindest?
Wo ich was mache im Video?
Du findest auf einmal statt im Video.
Ich finde statt.
Weißt du was? Ich lade das einfach bei uns auf dem Instagram-Channel hoch.
Okay, ich gäbe keine Garantie für das, was ich dort sage. Ich weiß es nämlich nicht.
Du sagst nichts, aber es ist egal. Aber man sieht dann auch mal dein Schnürriss in voller Schönheit.
Also, okay, dieser Mann, den Sie in diesem Video sehen, hat rein zufällig äußerliche Ähnlichkeiten zu einem gewissen Louis Sattler.
Ja. No pilots were harmed in this video.
Yes, and either no tenors.
Bist du eigentlich abergläubisch?
Ganz wenig. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, das mit dem 13. eigentlich nur zum Spaß, nicht wirklich.
Ja, aber es hätte ja sein können, um auf Nummer sicher zu gehen, dass du unten wieder ankommst, betrittst das Flugzeug nur mit dem linken Fuß oder so, wie das bei Fußballern ist. Gehst dann immer erst mit rechten Stutzen hochziehen und dann linken, weil sie sonst denken, sie verknoten sich die Beine und brechen sich beide.
Nee, sowas habe ich tatsächlich nicht. Also hatte ich früher mal, aber eigentlich mittlerweile nicht mehr.
Da bist du ja fein raus. Ich glaube, Fliegen wäre sonst auch eine relativ anstrengende Sache, wenn man abergläubisch ist.
Überhaupt ist, zumindest für mich ist es so, für viele ist es eine Entspannung auch, ein gewisses, ein Orientierungswert für spezielle Rituale. Aber für mich ist es eher anstrengend, weil ich festgestellt habe, dass ich mich da an zu viel halten müsste, was für mich nur mehr Aufwand ist, als es nötig ist. Und außerdem mache ich mir dann zu viel Gedanken. Oh, hättest du mal das und das nicht gemacht, dann wäre es so und so nicht gekommen. Und das ist eher, was ich festgestellt habe, weshalb ich das nicht mehr mache.
Machst du nicht.
Ich habe früher tatsächlich gedacht, als ich im Stimmbruch war, oder kurz vorm Stimmbruch war, gab es eine Australienreise mit dem Tomana-Chor. Und ich wollte unbedingt auf diese Reise mitkommen. Und ich wusste aber, dass die Biologie das wahrscheinlich verhindern wird. Dass ich also nicht mehr als Knabenstimme, als alt dort mitfliegen kann. Und ich habe irgendwie versucht, oh, es muss doch einen Weg geben. Und war dann aber, glaube ich, habe gedacht, auch im Urlaub zum Beispiel, wenn dieser Stein, den ich jetzt über das Wasser schnippe, mindestens 3 schafft, dann komme ich wieder raus.
Ja, aber das kenne ich, solche Sachen. So, das ist so diese Papierkügelchen-Theorie, man kennt das ja irgendwie.
So, ja.
Hat man ja doch schon das ein oder andere Mal auch selber erlebt. Irgendwelche Sachen, wo man sagt, ja, wenn die jetzt funktionieren, dann keine Ahnung,
dann muss
bin ich irgendwann
gehen.
Reich und berühmt.
Ja.
Ich würde gerne ein Wort verbieten, Stett.
Ja.
Also nicht uns, sondern der Menschheit, also beziehungsweise der deutschen Menschheit, weil es mich wahnsinnig macht. Und zwar ist es das Wort Learning. So, man sagt ja in Sätzen, was ist denn dein Learning daraus? Das ist so ein dämliches Wort, weil man könnte auch einfach fragen, was hast du gelernt? Das ist jetzt nicht, das ist im Gegenteil sogar häufiger die kürzere Variante. Das ist ein so unnötiges Lehnwort, das würde ich gerne aus dem deutschen Sprachgebrauch verbannen. So. Also, Bitte lasst uns das Wort Learning alle zusammen mit geballter Distanz und Gloria Power.
Möchtest auch solche Worte wie Online-Learning nicht mehr hören?
Ja, nee, also in dem Zusammenhang.
Learning by doing.
Nee, in dem Zusammenhang ist mir das gar nicht so wichtig, aber es gibt das, man hört das so in Interviews häufig oder in Pressekonferenzen oder wenn irgendwelche Leute sich irgendwie vor die Fernsehkamera stellen. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir auch als Learning daraus mitnehmen. Nee, Leute, also man kann auch einfach Lehre sagen. Also es gibt bestimmte Lehnworte, die finde ich sinnvoll, aber das ist ein völlig sinnloses Wort in dem Zusammenhang.
Gibt es auch noch ziemlich viele andere.
Ja.
Und oft ist es aber so, dass ich mir auch bei Sprachentwicklung denke, ja, es gibt Dinge, die zunächst erstmal seltsam wirken und im nächsten Teil werden sie dann Bestandteil der Sprache. Sprache ist ja seit tausenden Jahren oder seit mindestens hunderten Jahren immer in der Entwicklung und es hat sich sehr viel verändert, dass die Sprache heute so ist, wie sie ist. Wenn wir auf Johann Sebastian Bach zurückkommen, wenn der unsere Sprache heute hören würde, würde er sicherlich komplett ausrasten und fragen, was ist aus unserer Sprache, aus unserer schönen deutschen Sprache geworden, aus unserem Sächsisch, was ist daraus geworden?
Nö.
Und wir finden ja eigentlich unsere Sprache so, wie wir sie sprechen, also ich zumindest finde sie ganz schön. Ich finde auch unseren sächsischen Dialekt schön. Ja, und man kann sagen, ja, so wie es heute ist, müsste man es erhalten. Aber andererseits, wenn ich mir überlege, wenn die Leute das die hunderten Jahre vor uns auch so gedacht hätten, dann würden wir immer noch dieselbe Sprache sprechen, die man vor 300 Jahren gesprochen hat. Und die finde ich nicht so schön.
Ja, dazu habe ich so zwei Gedanken. Das eine ist, ich finde es schon durchaus sinnvoll, dass in bestimmten Bereichen eine Hochsprache geschaffen wurde. Also zum Beispiel für Film oder Theater finde ich das total sinnvoll. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir uns ein Theaterstück in Oberbayerisch angucken würden, dann würden wir nicht viel verstehen. Das reicht ja bloß.
Aber es wäre auch lustig.
Ja, es wäre lustig, aber man hätte halt nicht wahnsinnig viel davon. Weil wenn so ein Oberbayer richtig auspackt, ist das wie wenn Sachse ein richtig schönes Sächsisch oder im Erzgebirgischen da richtig einen raushaut, dann kann man nicht mehr so richtig folgen, wenn man nicht auch selber irgendwie den Dialekt so ein bisschen spricht. Das andere ist, es ist natürlich klar, dass Sprache sich wandelt und das finde ich auch grundsätzlich gut. Ich finde das auch prinzipiell keine falsche Sache, dass wir ja auch sinnvoll gendern. Aber ich finde, bestimmte Worte müssen halt nicht sein. Also ich finde, vieles entwickelt sich natürlich aus einer Dynamik einer Globalisierung und einer globalisierten Welt. Und das ist auch okay. Aber also ich meine, wenn ich am Ende eben keinen Vorteil davon habe, und ich meine, das ist doch das, was irgendwie sinnvoll sein sollte. Sachen, die man vielleicht nicht so scharf formulieren kann in der Sprache oder Sachen, wo es halt sinnvoll ist, ein anderes Wort zu verwenden. Wenn ich das aber nicht habe, dann brauche ich doch zum Beispiel Lehre nicht durch Learning ersetzen. Also das finde ich halt irgendwie, finde ich komisch. Das muss auch nicht sein.
Oft ist es ja so, dass man Sprache ja auch so verwendet, wie man gerne sein möchte. Und es ist zu Zeiten, wo die französische Worte in die deutsche Sprache gekommen sind, gab es in einer Zeit, wo man die Franzosen so als Vorbild hatte. Das ist schon sehr lange her.
Gibt es so ein paar,
aber
so ein paar,
die haben sich,
gibt's so ein paar im sächsischen Sprachgebrauch, ne? So Fisse Matenchen,
genau.
Ne?
Oder auch Restaurant, solche Sachen.
Oder was?
Ja.
Restaurant, ja klar.
Oder auch solche simple Worte wie Restaurant auch oder Arrangement.
Ja.
Ja. Ja. Und heutzutage ist ja doch so, dass das Land Amerika eine gewisse Vormachtstellung in der Welt hat und viele sich daran anlehnen. Und dieser Effekt, den du jetzt beschrieben hast, ist sicherlich genau dieser. Dass man eben Worte Englisch sagt, weil es modern ist.
Nichtsdestotrotz, Learning abschaffen.
Simple things short, ja.
Ja, wir neigen uns, glaube ich, so, also ich neige mich, ich weiß nicht, wohin du dich neigst, ich neige mich so langsam schon dem Ende entgegen. Ich möchte aber drei Dinge noch mit dir klären. Also nicht, ich möchte nicht drei Dinge mit dir klären, sondern ich möchte dir drei Dinge wieder die beliebte Kategorie angedeihen lassen.
Stimmt.
Mhm. Die du jetzt völlig aus dem Bauch raus, weil es dich wieder völlig unvorbereitet trifft.
Ja, es trifft mich wirklich unvorbereitet. Immer wenn du das so sagst, denken unsere Hörer wahrscheinlich, dass du das nur sagst, damit sie es glauben.
Ja, wir behalten das so bei, diesen Running Gag.
Ja.
Und zwar, Stett, was sind drei Dinge, die du am Thomanerchor vermisst?
Weihnachten.
Mhm.
Weihnachten. Und Advent.
Mehr nicht. Komm, es kann auch allgemeiner sein.
Natürlich noch. Es ist sehr schwierig. Ich muss aus dem Bauch heraus, waren das die drei Dinge, die mir jetzt eingefallen sind.
Pass auf, du kriegst die Möglichkeit nachzujustieren, wenn du willst. Ich komme mal mit meinen Sachen zuerst
raus.
Also was ich extrem vermisse, ist das Gemeinschaftsgefühl, das Gemeinschaftsgefüge. Was ich vermisse, darauf würde ich aber gerne in den nächsten Folgen irgendwann nochmal eingehen, ist das Spiel gegen den Kreuzchor, das Fußballspiel. Und allgemein die tägliche Auseinandersetzung zusammen mit seinen Freunden, mit der Musik. Das ist irgendwie noch, das hat nochmal eine andere Ebene, finde ich, wenn man das in so einer gewachsenen Gemeinschaft von, keine Ahnung, 90 Musikverrückten macht, die aber irgendwie alle auch ihren eigenen Horizont haben. Das fehlt mir sehr.
Ich verstehe genau das. Ich teile die meisten Sachen davon auch. Mir sind jetzt noch drei Sachen eingefallen, die ich auch sehr vermisse, die mir jetzt erst bewusst geworden sind. Erstens mal, dass man seine Freunde immer 24 Stunden eigentlich hat. Das kann auch nerven.
Ja, total.
Aber vor allem ist es so, dass es auch sehr schön ist, weil man sich nicht zum Lernen verabreden muss, großartig. Man geht einfach gucken, wer gerade da ist, Zeit hat.
Ja.
Und dass man auch jederzeit guckt, wer gerade Fußball spielen geht und ob man da mit hingeht oder nicht.
Zumal wir ja aus einer Zeit kommen, wo man eben noch nicht so WhatsApp geschrieben hat, sondern wir beide sind ja noch in einer Zeit groß geworden, wo man wirklich klingeln gehen musste bei seinem Kumpel, ob der zu Hause ist und ob der rauskommen darf und so. Und das hat der Chor halt wahnsinnig verkürzt. Also der Chor hat dann wahnsinnig Shortcut draus gemacht, weil du halt erstens mal im Haus nur ganz kurze Wege hattest und dann konnte man sich relativ unkompliziert einfach verabreden.
Richtig, genau. Und das, auch was ich vorher noch meinte mit dem, dass es auch nerven kann, das hat enorm geschult. Das habe ich jetzt in Amerika auch bei dieser Campusphase, die wir da hatten beim Fliegen in Amerika, beim Flugtraining auch oft so, wo wir auch so wie in einer Art Internat gemeinsam gewohnt haben, dass manche Entwicklungen in so einer Internatsgemeinschaft, in so einer Schulgemeinschaft, die waren mir bekannt und ich wusste, dass es ganz normal ist. Also wo es Konflikte gibt, die kannte ich schon und ich wusste auch, dass man die einfach lösen kann. Und andere hatten damit dann mehr Schwierigkeiten. Ja. Mhm. Insofern, das hat auf jeden Fall schon geschult. Das Zweite, was ich vermisse enorm, wenn es jetzt allgemeiner geht, ist, was man uns als jungen Menschen für eine Verantwortung auch zugestanden hat. Auch Urteilsfähigkeit über verschiedene Dinge.
Das stimmt.
Und das ist was ich enorm schätze, dass man das getan hat.
Gut, nun kommst du aber ja, entschuldige, durch deine Ausbildung am Ende ja in eine Position, die jetzt nicht wesentlich weniger Verantwortung beinhaltet.
Genau, nee, ich meinte nur vor allem auch in dem Alter, 11., 12. Klasse, teilweise schon sehr viel früher, hat man so eine entsprechende Verantwortung auch bekommen.
Ja.
Mit der man umgehen sollte und musste. Wo man einem das auch zugetraut hat. Ja.
Wir waren ja auch beide Präfekten. Da können wir vielleicht auch irgendwie nochmal drauf eingehen. Irgendwann.
Ja.
Genau. Also, na klar, also viel Verantwortung bekommen in einem relativ frühen Alter. Das stimmt. Das ist richtig. Absolut.
Und das Dritte, stimmt, was ich leider zugeben muss, ist auch, dass mir fehlt auch ein bisschen der Ruhm, den wir da erhalten haben. Also das kann ich nicht verheimlichen, dass ich das sehr geschätzt habe, auf die Bühne zu gehen und Applaus zu bekommen.
Na gut, aber letztendlich, also ich weiß nicht, wer es war, ich glaube Oscar hat das in dem Film mal so formuliert. Letztendlich ist ja der Applaus die Bezahlung, wenn du so willst, für alles, was du an Stress hast, für alles, was du vorher an Arbeit investierst. Also
richtig. Ich habe aber trotzdem auch jetzt aktuell Stress und investiere sehr viel Arbeit und andere Menschen haben auch unwahrscheinlich viel Stress und investieren sehr viel Arbeit und kriegen keinen Applaus.
Ja, das stimmt.
Und das ist was ich sehr geschätzt habe, muss ich zugeben.
Nee, das kann ich total verstehen und ich merke auch, wie mir, ehrlich gesagt, Applaus fehlt. Also ich bin da natürlich weiter geblieben in dieser Schiene und habe auch den Applaus nach wie vor sehr gerne. Es gibt da dieses komische Sprichwort, Applaus ist das Brot des Künstlers. Da hat Marc-Uwe Kling, sehr guter Autor, unter anderem vom Känguru, draus gemacht, das stimmt nicht, Brot ist das Brot des Künstlers und das stimmt auch, aber Applaus kommt da sehr nah ran. Also es entlohnt für sehr viel und sehr viel Spannung und nicht zuletzt auch deswegen, weil es einem halt zeigt, dass die Leute erstens wertschätzen, was du da gerade geleistet hast und zweitens, dass es sie eben auch irgendwie erfreut hat. Also es ist ja auch ein Ausdruck von Freude, dieser Applaus. Und
es ist nicht nur Belobung, sondern auch Freude, ja.
Das ist natürlich einerseits schön, weil man natürlich gerne Freude verbreitet, andererseits natürlich auch fürs eigene Ego, also machen wir uns nichts vor. Es gibt, glaube ich, niemanden, den es selbst nicht freut, wenn er anderen eine Freude machen kann.
Ich denke auch, es gibt solche Menschen, denen das egal ist. Ist aber tatsächlich relativ selten. Ja. Aber mit solchen hatte ich natürlich auch schon Kontakt. Wie jeder von uns wahrscheinlich.
Ja, Städt. Sind wir eigentlich mit fast allem durch, wa? Dann würde ich.
Mit fast allem?
Ich muss noch eine Empfehlung aussprechen, natürlich. Das behalten wir uns bei.
Das ist ja auch. Das behalten wir uns bei. Langsam gibt es so eine Struktur bei uns.
Ja,
das ist ganz gut.
Das ist ganz gut. Ja. Es arbeitet sich heraus, es schärft sich. Und zwar habe ich es vorhin schon mal angesprochen. Ich habe aus aktuellem Anlass, denn am 14.01.2016 wurde Kurt Masur begraben in Leipzig. Habe ich seine Biografie mir mal zu Gemüte geführt von Johannes Forner, Kurt Masur, Zeiten und Länge, Zeiten und Klänge heißt die Biografie, kann ich sehr empfehlen, geht sehr ins Detail, auch was politisch vonstatten gegangen ist zu der Zeit, wie Masur gekämpft hat in Zeiten der DDR und der Zeiten der Stasi, des Eisernen Vorhangs, wie er da politisch auch gewirkt hat und was er für einen Anteil hatte, dann auch am Fall der Mauer. Sehr, sehr interessant, kann ich sehr empfehlen. Zeiten und Klänge, Biografie von Kurt Masur. Sollte man sich unbedingt mal durchlesen, auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt mit der Musik hat. Aber es ist so oder so eine sehr spannende Persönlichkeit, mit der man sich mal auseinandersetzen kann. Das als Empfehlung.
Auch übrigens auch die Schattenseiten sind sehr interessant. Kommen die da auch mit vor?
Ja, natürlich. Also es ist ja so, dass er auch einen Autounfall möglicherweise verschuldet hat mit Todesfolge dann für andere. Das wird auch aufgegriffen. Aber ich finde sehr, sehr gut und sehr objektiv beleuchtet. Ist ein gut geschriebenes Buch, liest sich schön. Kann man durchaus mal machen. Ja, das als Wort zum Samstag, also beziehungsweise für euch dann als Wort zum Montag. Wir haben, glaube ich, alles. Ne? Wir haben einen Folgentitel, Bach fliegt Business.
Einen Folgentitel, genau. Ich habe ja noch was offen, das kann ich auch nächstes Mal erzählen. Das ist immer wieder drin. Das will ich jetzt noch nicht verraten. Ne?
Ja, dann spar's dir auf und dann haben wir für die nächste Woche gleich was Neues. Ich wünsche dir noch viel Spaß
Großes, in Braunschweig. Was für nebenbei.
Ja, danke. Viel Spaß in Braunschweig. Liebe Grüße an Elisa.
Richte ich gerne aus.
Haben wir zum Schluss noch irgendwas, was wir sagen wollen? Nö, ne? Bleibt gesund.
Ja, eigentlich wie immer, ne?
Bleibt im negativen Sinne, im positiven Sinne negativ, so rum. Mhm. Passt auf euren Nebenmann auf, habt euch alle lieb miteinander, folgt uns auf Instagram. Und ja. Dann kommt jetzt Städt.
Dann würde ich mal sagen, alles Gute.
Tschüss.